Preise erhöhen hat noch nie nicht funktioniert. Ich sage es nochmal, Preise erhöhen hat noch nie nicht funktioniert. Siehst du im Supermarkt jeden Tag, wenn du deinen Einkaufswagen durchschickst. Das heißt, wir müssen nicht anfangen, unsere Techniker zu gängeln und da versuchen, die Preise weiter zu drücken oder irgendwie nach China zu schicken. Wir müssen einfach dem Patienten das kommunizieren, warum das so ist.
Hallo, hier geht es um dich und die Gründung deiner Dentalpraxis. Herzlich willkommen zum Queens und Sons of Dentistry Neugründer Podcast. Mein Name ist Urbart, Daniel Urbart, und ich bin Geschäftsführer bei Ustomed Instrumente. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die dir bei deiner Praxisgründung weiterhelfen. Heute sprechen wir nochmal mit Gerhard Werling. Er ist dreifacher Gründer und seit über 30 Jahren beobachtet er die Entwicklung in der Zahnmedizin. Wir wollen gemeinsam herausfinden, warum immer mehr angestellte ÄrztInnen in weniger Praxen arbeiten und einen Vorschlag hören, wie man diesen Trend entgegengehen kann. In Folge 1 ging es um die Vergangenheit. Es war einmal 1992, da haben wir uns angeschaut, wie die Praxisstrukturen früher waren, was man zu beachten hatte, das Mindset, so eine lass einfach mal machen Struktur geherrscht hat, dass die Uhren anders getickt haben, und jetzt geht es um heute, hier und das, was aktuell passiert. Mein lieber Gerhard, was passiert denn aktuell heute, hier und jetzt?
Ja gut, wir haben diese verschiedenen Paradigmenwechsel. Ich habe ja gesagt, wir teilen das so ein bisschen. 92 haben wir angefangen, wir enden bei 2023. Das heißt, die ersten 15 Jahre haben wir grob rum, die wir so besprochen haben. War doch viel analog und wenig Stress in der Praxis. Das nimmt alles zu. Und ich habe mal eine Gegenfrage wieder an dich. Wie viele Berufe hat denn so ein Zahnarzt aktuell? Was fällt dir denn dazu ein? Wie viele Berufe hat er?
Also, der bildet ja das gesamte Leadership-Spektrum ab. Also, er ist Personaler, er ist Marketingler, er ist auf jeden Fall, nee, Rechtsanwalt ist er nicht, aber er ist zumindest hier Geschäftsführer, und viele sind nebenher noch Zahnärzte.
Ja, ich sag dir gerade mal, was so, also er ist Zahnarzt, klar. Wäre er gerne den ganzen Tag. Die meisten werden es den ganzen Tag. Er ist Abrechnungsexperte, Personalleiter, Einkäufer, Verkäufer, muss er auch sein. Er ist Buchhalter, er ist Controller, er ist Geschäftsentwicklungsmacher. Er ist Qualitätsmanager, Riesenthema. Er ist Datenschützer, er ist IT-Administrator, er ist Reparaturtechniker, er ist Lehrer, Trainer und er ist Chef. Ich habe noch ein paar, aber ich denke, das sind so die wichtigsten. Und das ist der Wahnsinn. Das ist das Problem, weil wir so viel Arbeit haben, ne? Und der Praxisbetrieb, der ist ja, was dieses Management angeht, unglaublich aufwendig geworden. Ich sagte, 15% war das damals, als ich angefangen habe. Heute hast du Personal, du hast die Prozesse, den Kalender, den du kontrollieren musst. Du hast eine Liste von Aufgaben, die du abarbeiten musst. Akte, Dokumentation, Versicherung, Praxis, Geräte, Hygiene, Riesenthema Hygiene, Röntgenprüfung dann wieder alle paar Jahre, Materialien, Patientenkommunikation, QM, ein Riesen-QM, eine Analyse, Management, die Paragraphen, die Vorgaben, die wir beachten müssen, das Controlling, Marketing, PR-Marketing ist ein Riesenthema, und natürlich die Finanzen. Postmahlzeit, haben wir alles gelernt im Studium,
oder? Was würdest
oder?
Du sagen, wenn es damals 15% waren, wie viel Prozent sind das bei dir jetzt, heute?
Also bei mir sind es 45%. Das hat mit der Praxisgröße zu tun und dass ich noch nicht so viel delegiert habe. Ich brauche ja Leute, die das machen. Das ist das Ziel, dass du sagst, du hast hier fürs Labor den Laborleiter, für die Prophylaxeleiterin, du musst abgeben können. Das ist auch was man tun muss als Chef, dass man sagt, ich delegiere das ab. Aber Delegation heißt auch Controlling. Ich muss auch aufpassen, was da passiert. Ich kann nicht einfach nur sagen, die machen das und am Schluss implodiert der Laden an irgendeiner Stelle. Das ist nicht zielführend dann. Ne?
Ja,
aber
das,
es ist
das,
brutal,
das,
wie
das,
sich das geändert hat.
Das
Und
ist,
jeder.
Glaube ich. Das glaube ich, ist einer der großen Führungsfehler, dass du denn, also nicht du, aber das Mann delegiert,
ja.
und dann denkt, so, jetzt ist abgegeben, jetzt muss ich da nicht mehr drüber schauen, und dann gehen da Dinge schief, und deine Mitarbeiter denken so, ja, der interessiert sich eh nicht dafür, ich mache hier mein eigenes Ding. Ich sage jetzt mal, so ein kluges Vertrauen braucht es. Also so mein Mindset dabei ist, ich interessiere mich für das, was du machst. Ich kontrolliere nicht alles, aber damit ich dir vertrauen kann, muss ich ja ungefähr wissen, was bei dir los ist.
Eine wichtige Basis dazu ist Loyalität. Das ist für mich der oberste Punkt, dass meine Mitarbeiter loyal zu mir sind. Ich bin auch 100% loyal zu denen. Aber das ist das, was wir besprochen haben, dass du quasi eigentlich heute ein Coaching brauchst. Es geht ja gar nicht mehr ohne. Vielleicht für die Einzelpraxis nicht, aber selbst der Einzelpraxisbesitzer muss ja diese ganzen Punkte bespielen. Und ich glaube, dass jeder Manager hat ein Coaching. Und das gibt es ja bei uns gar nicht. Und das wird, ich habe die tollen Beiträge von dir von der Verhalten gehört, das war echt super. Und die Dame, wir haben auch schon Kontakt aufgenommen, deshalb, wie gesagt, Neugründer-Podcast, auch interessant für so einen Alten wie mich. Und das ist auch dieser Vorteil, den wir heute haben.
Du auch wenn du schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast. Du hast vorletztes Jahr deine
Und da muss man diese Dinge einfach beachten, dass es heute gar nicht mehr geht. Aber du musst ganz, ganz viele Baustellen auch abbauen. Und je größer der Laden, desto schwieriger ist das natürlich. Aber in der Größe des Ladens liegt dann wiederum die Skalierung. Und das ist was, was am Anfang schwer ist. Wenn es mal ein Laden ist mit 2, 3 Leuten und alles läuft auf denen ihre Schultern, dann ist eine gewisse Einkommensstruktur da, eine gewisse Struktur der Kosten. Und dann hast du das Problem, wenn einer wegbricht oder wenn irgendwas in die Schieflage kommt, dann rennst du sofort auf den Konkurrent rein. Und wenn der Laden ein bisschen größer ist und konsolidiert, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn einer von den Haupttätigen mal ein bisschen ausfällt, sei es jetzt Krankheit oder tatsächlich geht, Tod, was man ja gar nicht sagen will, aber was oft vorkam in den letzten Jahren, was ich leider bei einigen Kollegen gesehen habe. Und dann ist das Chaos groß, ne?
Ja, genau. Also je größer das Rad ist, desto weniger Gewicht hat das einzelne Rädchen dann letztendlich oder desto besser können die anderen das abfangen.
Dazu hätte ich noch einen Tipp, den müssen wir unbedingt machen, weil wir haben ja vorhin schon ein paar Tipps gehabt in dem ersten Teil. Diese Finanzprophylaxe von Davor Horvath, dieses Buch, das habe ich erst jetzt vor kurzem in Händen bekommen und dann muss man so lachen, weil man dann sieht, wie das früher war in der Zahnmedizin. Und das ist ein Buch, was jeder eigentlich so ein bisschen gelesen haben muss, weil da steht genau drin, das ist jetzt ein Finanzplaner, der auf Honorarbasis arbeitet. Der will mir nichts verkaufen oder so. Der sagt, das funktioniert so, das funktioniert so. Und wie er dieses Ganze aufstellt in dem Buch und zeigt, wie es früher war und wie man es eigentlich heute besser macht, da haben die Kollegen einen Riesenvorteil. Nicht nur über so ein Buch, sondern auch über das, was im Internet, was wir schon besprochen haben, angeboten wird, dass man sich wahnsinnig gut informieren kann und dann kompetente Leute hat, die sich betriebswirtschaftlich interessieren. Die haben schon alle Ahnung, wenn sie dann kommen und mit dir reden. Zum Beispiel wegen dem Einstieg.
Wenn du eine Grundidee hast, ne? Wenn ich jetzt irgendwo, ich bilde mich auch relativ viel fort, ich mache so 3, 4 persönliche Fortbildungen das Jahr jetzt. Bei mir stehen dieses Jahr noch 2 zum Beispiel im Bereich Leadership an. Und wenn ich hingehe, dann lese ich immer schon mal mich so ein bisschen in das Thema rein.
Ja.
Das ist immer eine gute Sache. Also Buchtipp, David Horvath, Finanzprophylaxe, packen wir auch mit in die Shownotes hier rein.
Ja, also wirklich lesenswert, ne?
Genau. Strukturen der Praxis. Also lass uns mal mit dem Behandlungsspektrum anfangen. Wir haben früher gesagt, da waren viele Generalisten, aber es gab gar nicht so viele intensive Fachgebiete. Deswegen konnte das der Einzelne noch noch beherbergen oder beherrschen. Da hat ja eine Diversifizierung stattgefunden. Ihr macht jetzt ja, oder die einzelne Praxis bietet viel mehr an, Stichwort Prophylaxe und so. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen?
Na gut, das ist wieder an die Personalressourcen geknüpft. Ne? Habe ich zum Beispiel angestellte Zahnärzte, die das anbieten können, oder habe ich quasi Mitarbeiterinnen, die das anbieten können, die DH oder sowas? Und es ist die Frage, muss ich das tun? Weil der Ausweg wäre eine Mikropraxis, dass du sagst, ich konzentriere mich jetzt nur auf den Zerek-Bereich und mache da nur Vollkeramik und behandle das nur, das kann durchaus effektiv sein. Aber du hast immer noch das Problem der Mitarbeiterin, die wollen nicht Urlaub machen, wenn du machst unbedingt, die wollen vielleicht die 4-Tage-Woche, die wollen auch nicht mehr so viel arbeiten und dann kommt das wieder das Problem, dann musst du wieder mehr alleine machen. Ne? Da kommen wir im dritten Teil hin, wie wird es denn in Zukunft sein? Ist das denn dann noch eine Option, so eine Praxis zu führen? Oder macht es dann gar keinen Sinn mehr, man muss in so große Läden? Das ist so, ich glaube, das ist wieder sehr individuell. Im Moment ist es noch kein Problem, eine Einzelpraxis zu übernehmen. Das funktioniert, es sind genug Patienten da, viele Kollegen machen zu. Die Babyboomer, sprich die Alten wie ich, die sind ja noch ein paar Jahre da, aber es wird dramatisch. Wir sehen ja vorhin an den Zahlen, wie du es gesagt hast, 4.707 Praxen haben dazu gemacht von 11 bis 21 und aber viel mehr angestellte Zahnärzte da. Da müssen wir arbeiten. Und da tut sich leider nichts, weil da ist ja das Verhältnis auch zwischen Investoren und Zahnärzten ein bisschen verzogen. Die sie verstecken sich in einem Krankenhaus, die gesamtschuldnerische Haftung und Bürgschaft und was es da so alles gibt in der Praxisgemeinschaft mit mehreren Behandlern ist ja durchaus auch risikobehaftet. Ja. Da muss man sich genau überlegen, wie macht man das? Aber das besprechen wir gleich nochmal im letzten Teil.
Da würde ich gern schon mal einhaken. Also ich habe vor einigen Wochen haben wir eine Podcast-Folge hier aufgenommen mit Christian Brendel. Da ging es um das Warum. Ja. Wir beziehen uns da auf ein Buch von einem Autoren namens Simon Sinek, heißt er, glaube ich. First start with why. Also frag dich zuerst, warum willst du etwas machen? Also 30 Jahren war es ganz einfach. Du machst halt eine Zahnarztpraxis, du brauchst einen Job, du willst gut Geld verdienen, du bist Zahnarzt. So, um es mal einfach zu sagen. Heute ist es ja nicht mehr ganz so einfach, weil die Herausforderungen anders sind. Wie stehst du zu dieser Warum-Frage und wie findet man sein Warum?
Für mich ist klar, bin da ausgewiesener Workaholic, habe unheimlich viel Spaß in dem Beruf. Ob das jetzt mit den Fortbildungen ist, mit dem, was ich täglich tue. Es ist so cool, wenn die Julia, die im zweiten Lehrjahr ist, wir gehen ins Zimmer, klappen, machen die Tür hinter uns zu, sage ich, Julia, jetzt müssen wir nichts machen, nur sechs Vinyls präparieren. Das wird jetzt gleich geil. Ne? Macht uns so Spaß, weißt du, der Beruf macht so viel Spaß. Und dann hast du für einen Moment, kannst du die Ohren zumachen und brauchst die ganzen tausend anderen Sachen, die ich eben zitiert habe, gar nicht kümmern. Und da müssen wir hin, dass die Praxen quasi so laufen, dass jeder das macht, was ihm Spaß macht. So wie wir diesen Wünsch-dir-was-Zettel hatten für die Mädels. Und mein Warum, wie gesagt, ist es, dass ich glaube, dass sowas gehen wird. Dass wir Zahnärzte nicht einen Betriebswirt in der Praxis brauchen, der uns 30% vom Rahmen abschöpft. Ne? Das brauchen wir nicht. Ne? Es ist durchaus legitim, dass es Investoren gibt. Die Büchse der Pandora wurde geöffnet. Wir haben diesen Verzerrung des Wettbewerbs. Früher wurden Praxis einfach verkauft. Das war früher so. Heute ist es nicht mehr möglich. Und du kannst dein Lebenswerk nach 35 Jahren nicht unbedingt mehr verkaufen. Das muss man mal überlegen. Da haben welche die Miete verlängert von ihren Praxen, weil sie sagen, da kommt der Nachfolger und jetzt sitzen sie auf den Mieten, weil gar keiner kommt. Das heißt, das hat ja. Das ist das, was ich sage, diese Blauigkeit, mit der wir damals ran sind, die sich jetzt rächt, weil man gar nicht diesen Zeitstrahl geplant hat. Wann will ich schuldenfrei sein? Wann will ich aufhören? Und wenn einer heute nicht schuldenfrei ist, weil er ein Reinvest gemacht hat, weil er sagt, ich pepp jetzt meine Praxis auf, alles digital und hier und Scanner, und dann kommt keiner, weil er sagt, hier Castrop-Rauxel oder Lüneburger Heide oder egal oder was weiß ich, in der Pfalz, in der Hinterpfalz, da will ich nicht hin.
Also
Dann hat
dazu habe ich
man
auch
ein
gerade noch
Problem.
einen Gedanken. Durch die Tätigkeit als Gründungsbetreuer kriege ich ja viele, viele Geschichten mit. Und was ich oft höre, dass schon Gespräche über Praxen stattfinden und dass es aber oft am Preis dann auch scheitert, dass sie sagen, oh, der alte Inhaber hier, eigentlich ganz ordentlicher Laden, lief auch ganz gut, aber der will jetzt unfassbar viel Geld hier für den ideellen Wert, für sein Lebenswerk und überbewertet dann den Kundenstamm und will dann da 500.000 Euro mehr, als das überhaupt dort gerechtfertigt ist. Und so höre ich von manchen Praxen, ich habe neulich von einen eingerichtet, der hat neu gemacht, der hat eine Praxis geschenkt bekommen. Der hat
Ja.
seine erste Praxis geschenkt bekommen, hat dann da so ein bisschen drin gearbeitet und dann neu gegründet danach, weil der andere die Praxis da nicht losgeworden ist, denn zumindest froh war das sein, dass sein Baby da weitergeführt wird, ne?
Weißt du, Daniel, das ist das Thema der Wertschätzung. Und zwar einerseits der Wertschätzung des jungen Kollegen, der nun mal in einem Käufermarkt ist. Und das andere die Wertschätzung des Kollegen, der da 30 Jahre gebuckelt hat und wirklich. Vielleicht geht es ihm gar nicht ums Geld. Es ist die Wertschätzung, so wie wenn jeder Kollege arbeitet, dass er für seine Arbeit Geld bekommt. Und das ist wieder eine Kommunikationsfrage. Da haben wir wieder unser Struktogramm. Ist der grün, ist der rot und so weiter? Wie kommt man zusammen? Und wieder sind ganz viele Oktopus-Saugnäpfe an uns, die daran verdienen. Die Vermittler, die und die und die, weißt du? Und wenn die zwei sich beim Bier unterhalten würden und sich auf die Schulter klopfen, die machen so ein Vater-Sohn-Modell, das einfach sagt, ich vermiete dir erstmal die Praxis und dann kannst du dich hier ein bisschen einmieten, ein bisschen hier arbeiten und dann können wir den Deal abwickeln. Dann wird er das wahrscheinlich günstiger machen, weil er sagt, der Typ ist sympathisch, der macht mein Lebenswerk weiter, der betreut meine Patienten
Funktioniert
ordentlich.
alles,
Wir
ja.
müssen andere Wege gehen, wir müssen andere Denke machen bei sowas. Und diese ganzen Bewertungen, wie sie früher bei 1,5-fach, bla bla bla, das ist ja alles torpediert worden und in Frage gestellt worden durch 8 oder 10 oder 15 oder 20-fach von Investoren. Das heißt, eine Zahnarztpraxis heute ist nicht mehr der Wert, den man früher irgendwie berechnet oder den man vorgibt, sondern eine Zahnarztpraxis heute ist, was steht da? Ich sehe das wie Amazon, wie Google. Das ist irgendwas, wo ich drin Geld verdienen kann. Und da muss ich überlegen, nachdem ich weiß, warum ich das mache, weil ich selbstständig sein möchte. Das ist der Punkt. Dann weiß ich das Was und das Wie, das geht dann ganz einfach. Dann weiß ich, okay, ich hole mir noch Kollegen dazu. Wir machen das auch rocken, das Ding zusammen, weil wir haben eine Standortanalyse gemacht. Man muss open-minded sein. Nicht mehr so stumpf, wie es früher war. Zack, der wird verkauft, der übernimmt und macht dann weiter. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr die Welt von heute. In Deutschland schon gar nicht. Ne?
Also das Warum gibt dann ja die Richtung vor. Wenn du sagst, oh, ich will möglichst reich werden damit, dann kommst du gar nicht drum herum zu skalieren. Das gibt dann ja den Weg vor. Wenn du sagst, oh, ich will hier irgendwie irgendein Dorf richtig versorgen, dass die eine gute Zahnmedizin haben, dann hast du völlig andere Voraussetzungen.
Aber es hilft nichts mit Schulterklopfen. Ne? Wir haben ja so, wenn du so ein Diagramm nimmst, haben wir unten die Patienten, die sau viel Geld haben und oben die, die total sympathisch sind. Ne? Kannst du dir vorstellen. Ne? Viel Geld,
Ja.
ganz sympathisch. Und normalerweise hast du so die Mitte, die hast du so, das ist dann so,
Ja.
weil das nach rechts kommt, desto unsympathischer. Das ist dann unten rechts, wenn du nur solche hast, die viel Geld haben, ist Bergwerk, boah, musst du immer schaffen. Und oben links, wo die ganzen Lieben sind, da hast du quasi nur die lieben Patienten, aber keine Kohle. Das macht man ja auch. Ne?
Ja.
Wobei heute dann wegen Korruption dran ist. Wenn meine Oma zwei Implantate macht und mit der Prothese verankert, dann ist es ja Korruption. Früher konnte ich das tun, weil ich einfach gesagt habe, die kriegt es jetzt fertig. Ne?
Ja.
Und deshalb, es geht natürlich auch ums Geld. Ne? Aber wie du sagst, wenn er weiß, das warum, ich möchte selbstständig sein, dann muss ich überlegen, mache ich es klein, Mikropraxis oder mache ich es groß. Ne?
Ja, also vollkommen richtig, genau. Wir haben jetzt den Begriff Investoren hier mehrfach angesprochen. Das gab es ja früher, oder wann kam das denn auf? Also das habe ich, das, also wann habe
Das
ich.
war jetzt von dem Zeitstrahl gesehen, war das ja erst, sagen wir mal so, in den 2000ern, ne, wo so das erste Mal losging mit Jakobs, hat man gehört und hier und da. Man sieht ja in anderen Bereichen der Medizin, dass das auch so ist. Im Prinzip ist das diese Büchse der Pandora, die geöffnet wird, die wird auch nicht mehr geschlossen. Die kann man gar nicht schließen, sonst hätten die, die da sind, einen Wettbewerbsvorteil. Die Standesvertretung ist jetzt nicht so, dass sie da energisch irgendwas dagegen tut. Die haben alle Vorteile, können so viel Zahnärzte einstellen, wie wollen, haben keine Haftung dafür. Die haften halt mit ihrer Gesellschaft. Jetzt soll da irgendwas ein bisschen härter werden mit dem Krankenhaus. Das ist, wenn es was weiß ich, ein Dialysezentrum ist, dann nicht in Castrop-Rauxel oder in Berlin, da noch eine Zahnarztpraxis
Warte mal
dranhängen
kurz,
kann.
was ich jetzt gerade gut finde, dass deine Frau da nackt im Hintergrund steht und am Handy. Also für alle, die das jetzt hier sehen, nicht.
Kann ja mal ein bisschen näher kommen, dann wirst du sehen, dass sie schon angezogen ist, nachdem sie
Nee,
sich
die
im
ist
Sport
angezogen, war im
durchgekämpft hat.
Hintergrund.
Nee, ein
Aber
bisschen Spaß muss sein. Ersten Teil
hier,
war sie ja noch beim Sport.
ja.
Nein, man sieht dich nicht. Man sieht dich nur. Ab und zu blinkst du mal kurz auf, dann sieht man dich kurz. Ja, dann sieht
Hier,
man dich.
wink mal in die Kamera. Wir haben ja auch, ihr
Komm
habt ja
mal ein
die
bisschen näher,
Möglichkeit, sowohl
wink
auf
wenigstens.
Spotify hier die Videospur zu sehen. Es gibt den
Es
Quiescent
gibt.
Sons of Dendry Podcast jetzt auch auf
So, geh mal
YouTube. Schaut
raus,
mal
da ist
rein.
er.
Hallo Tina, oh, du siehst toll aus. Guck mal, so
Gut,
tolle
und
Locken.
ohne die Tina wird es auch die Praxis nicht geben, Punkt. Also die neue, das Kauwerk, ne? Weil das
Was
ist
hat sie denn, dazu beigetragen? Das hast du
eigentlich
jetzt schon mal
alles.
gesagt.
So, alles, was
Alles.
jetzt mit irgendwie, ob es IKEA-Schränke in der Küche zusammenschrauben, Organisation. Beim Praxisumzug war ich leider nicht zugegen, da hatte ich einen Vortrag und dann, da ist immer da. Und sie motzt auch gar nicht mehr, weil sie mich kennt. Sie war das, die gesagt hat, weil die Leute gesagt haben, dein Mann hat doch eigentlich gar keine Hobbys. Ne? Dann sagte sie, doch, der hat eins, das ist sein Beruf. Und dann habe ich es akzeptiert, dass es so ist. Dann wusste ich selber, aha, ich brauche mich jetzt gar nicht irgendwie verstellen. Mein Beruf ist mein Hobby. Punkt. Schluss aus, fertig. Ne?
Und du
No.
hast eine unsagbar weise Tina an deiner Seite.
Ja, no, doch, da muss man dankbar sein. Ne? Aber uns nicht zu so sehr loben, ist jetzt da. Deshalb lass mal nochmal schnell. Nein, die Investoren, wie gesagt, diese Büchse der Pandora. Und es gibt ja auch Kollegen, die verkauft haben. Welche sind total unglücklich darüber? Es gibt viel Stress, die wandern ab, die Kollegen, weil die starten ja mit Performern. Und dann, weil der Laden performt hat, haben sie ihn gekauft. Und jetzt gehen die weg. Entweder lassen sie sich auf der Straßenseite nieder oder hören halt auf, weil jetzt ihr Earnout fällig ist. Ja, da kommt aber keiner nach. Da kommen jetzt normale angestellte Zahnärzte nach und die haben keine Power. Also, sprich, die wollen ja nur angestellt sein, die wollen ja keinen Stress. Und die sind natürlich Dienst nach Vorschrift. Das heißt, die Läden werden immer mehr. Sagen wir mal, von der Effizienz schlechter werden. Aber nicht, dass jemand glaubt, der hat einen Investor verkauft und kriegt den Laden von denen zurück. Das werden die nicht machen. Das Karussell wird sich weiterdrehen. Das heißt, dann wird dann Zahn 1 an die Jakobsgruppe verkaufen, die Jakobsgruppe an Accura. Die lassen das innen drin. Warum? Weil die Abschreibung läuft ja wo? Über Luxemburg, Cayman Island, was weiß ich. Die Gewinne, Entschuldigung, die Gewinne laufen da drüber, die Abschreibung läuft über Deutschland. Und das ist diese Verziehung. Wir müssen 35 Jahre buckeln, um vielleicht einmal das Lebenswerk generieren zu können. Und die können das quasi alle 7, 8 Jahre. So sind ja ihre Businesspläne. Und wir können nichts dagegen tun. Und die Standespolitik kann auch nichts dagegen tun. Sie müsste eigentlich die Basis lockern, dass wir uns lockerer zusammenschließen könnten. Ne? Dass wir nicht unbedingt ein MVZ, GmbH oder sowas gründen müssen, sondern dass man einfach eine normale Praxisgemeinschaft, die man reinnehmen kann, die man rausgeht. Dazu, wie gesagt, im dritten Teil noch ein bisschen mehr
Ja,
zu dem Thema.
genau. Okay, wir schweifen auch ab. Praxisstrukturen, Digitalisierung.
Ja.
Du sagtest, du hast 92 schon ohne Karteikarten gearbeitet. Da hat sich jetzt ja noch mehr getan im Bereich Röntgen, KI. Gib uns da mal einen aktuellen Abriss.
Ja gut, das geht ja nicht exponentiell, das geht ja noch viel schlimmer. Das heißt, wenn man so sieht, ich war ja immer einer von diesen Innovatoren. Du kennst ja diese Gaußsche Kurve, Innovator, Early Adapter und so weiter und so weiter. Und da war ich immer vorne dabei, habe schön Kohle verheizt, weil ich immer gleich am, oh, das ist toll, das kaufen wir. Ne? Und dann war das so, dass das RDV, was ich erzählt, dieses RDG, oder dieses von Trophidental, dieses kleine Teilchen, das ging ja damals schon los mit dem Sensor. Mittlerweile macht es ja jeder. Und das ist auch gut so. Strahlendosis ist reduziert um 80%. Wir haben den Einzug der Scanner gehabt, früher alle so Nase gerümpft, Zerek, alles schlecht. Aber mittlerweile weiß jeder, dass diese Scannertechnik von Vorteil ist. Dann gab es diese Fräsmaschinen dazu. Und dann die Labore. Ich habe zwei Brust, in meiner Brust zwei Herzen. Eines für die Zahntechniker, das andere natürlich für die Zahnmedizin.
Weil du, bevor du Zahnarzt wurdest, Zahntechniker. Warst du Meister oder?
Nein, einfach nur eine Lehre gemacht und dann, wie gesagt, ins Studium gewechselt. Aber wichtig ist der Punkt, dass wir die brauchen. Ne? Es geht nicht nur, weil China-Zahnersatz gab es in der früheren Zeit, also sage ich mal, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, gab es ja auch nicht. Das sind alles so Sachen, die kommen jetzt raus, damit man die Kostenstruktur irgendwie ändern kann. Und das ist ein ganz wichtiger Satz als Take-Home-Message. Preise erhöhen hat noch nie nicht funktioniert. Ich sage es nochmal, Preise erhöhen hat noch nie nicht funktioniert. Siehst du im Supermarkt jeden Tag, wenn du deinen Einkaufswagen durchschickst. Das heißt, wir müssen nicht anfangen, unsere Techniker zu gängeln und da versuchen, die Preise weiter zu drücken oder irgendwie nach China zu schicken. Wir müssen einfach dem Patienten das kommunizieren, warum das so ist. Und dann versteht er das, glaube ich.
Ja gut, also ganz, ganz spannend, dass du das gerade heute ansprichst. Zu Halloween ist die Folge mit Doreen Hempel erschienen. Mhm. Die spricht genau über dieses Thema. Wie kommuniziert man seine Preise richtig? Kenne ich als Behandler meine Preise überhaupt? Und wie schaffe ich das, dass mein Team die auch mitträgt? Weil es bringt nichts, wenn ich dem Patienten die Preise da letztendlich an die Hand gebe und das vertrete. Und dann gehe ich aus dem Zimmer und der Patient denkt, boah, 1200 für eine Krone ist aber ganz schön viel so. Und die Helferin steht im Hintergrund und sagt, ja, das sagen alle. Das wäre natürlich eine blöde Situation.
Ja, genau. Das ist dann ein bisschen komisch. Das ist das mit dem Bälle zu spielen, dass alle immer den gleichen Ball haben. Ne? Ja.
Genau. Die GOZ, die sah vor 30 Jahren im Vergleich zu heute, wir haben in der ersten Folge schon gesagt, die ist so eine verlässliche Konstante, weil die sich nicht groß verändert. Wie stehst du dazu?
Ja gut, was soll man sagen? Wir haben ja keinen Einfluss drauf. Wir können nicht sagen, Edge, geht nicht. Wir hatten ja damals schon mal guck mal, wir sind nur 40.000 Praxen. Mittlerweile sind wir unter 40.000 Praxen. Es wäre ein ganz leichtes, wenn wir den Kanal voll hätten, zu sagen, okay, ihr könnt uns, das war's, tschüss. Wer will denn da was machen? Niemand kann was machen. Aber macht keiner. Wir hatten dieses Korbmodell, kann jeder googeln, steht sogar bei Dings drin. Das Korbmodell, wo damals schon alle für den Austritt waren und dann, es geht uns noch zu gut, das ist alles noch auf der Sonnenseite. Solange da der Leidensdruck nicht höher wird, wird das nicht passieren. Weil wir haben ja ein gewisses Grundrauschen durch die Kassenmedizin und auch ein gewisses Grundrauschen durch die GOZ. Und jetzt liegt es an jedem, und da gibt es auch tolle Podcasts dazu, ob man sagt, freie Vereinbarungen und was es da so alles an Möglichkeiten gibt, ne? Abdingungen und, kann man dieses Jahr aufhören. Ich denke, der Vortrag, den du eben genannt hast, der wird auch in die Richtung abzielen, dass man sagt, wie komme ich auf das richtige Ergebnis? Und wir dürfen niemals in eine rechtfertigende Position verfallen vom Patient. Das ist den Preis wert. Deshalb heißt es preiswert, ist ja preiswert. Ne? Also, aber es muss den Preis auch wert sein. Und das sind Sachen, die lernen wir nicht im Studium. Das haben wir im ersten Teil gehabt. Und deshalb ist das Thema Coaching und Training immer mehr wichtiger. Das heißt, jetzt in der zweiten Hälfte, wo wir sprechen von 1992 bis 2023, ist es auch so, dass man akzeptieren muss, dass man sich mal so ein Coaching holt und guckt, wie kriege ich das eigentlich gebacken und ohne, dass ich da als Verkäufer auftrete und dann schlechten Schleim produziere. Weißt, wenn du irgendwas sagst, wo du nicht dazu stehst, ist es ja schlechter Schleim und wenn du es gut meinst, dann ist es guter Schleim, habe ich mal irgendwann mal gelernt. Und wenn ich sage, sie haben das ganz toll heute gemacht, der Mund ging so weit auf, es war echt super, wie sie mitgearbeitet haben und ich meine es auch, dann war es guter Schleim und die ist glücklich, die Patientin, obwohl sie nur 5 Zentimeter den Mund aufgebracht hat. Und ja, so ist es auch.
Zum Stichwort, ganz kurz mal zum Stichwort Fortbildungen. Was würdest du jetzt aus Unternehmersicht, wir haben ja gesagt am Anfang, wie viele unterschiedliche Fachgebiete du als Zahnarzt mit eigener Praxis abdecken musst. Welches sind aus deiner Sicht die wichtigsten Fortbildungen oder die wichtigsten Themen, mit denen man sich neben der Zahnmedizin beschäftigen sollte?
Na gut, man kann unheimlich viel aus dem Internet ziehen mittlerweile, ne?
Nee, aber welches sind die wichtigsten Themen? Ist ja egal, wo die herkommen. Also ist das eher Leadership oder Kommunikation oder also
Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft ist ein Riesenthema, weil wir es nicht gelernt haben, ganz wichtig. Dann dieses Wissen, wie der Zeitplan ist, dass man quasi eine Struktur macht für das, was man in Zukunft möchte. Also wann ist Schluss, wann fange ich an, was will ich in der Zeit erreichen? Und eigentlich hospitieren gehen. Es gibt gute Praxen, es gibt super tolle Kollegen Und da geht man hin, läuft man einen Tag mit. Und da lernst du so viel, da lernst du so viel. Und das war das, was ich damals erzählt habe beim Kieferchirurg, wo ich in meiner Freizeit immer war, da habe ich alles gelernt. Weil wir hatten ja keine Curriculas und die ganzen Dinge. Und das ist so, wo ich denke, wo man unter den Kollegen, wenn wir das schon nicht mehr haben, dass wir die physischen Fortbildungen haben, dann haben wir wenigstens da den Kontakt mit den Kollegen und den Austausch. Und dann ein Vier-Augen-Gespräch abends beim Essen kriegt man nochmal die ganzen wichtigen Tipps, die der sich da über 30 Jahre bei ihm angesammelt hat.
Also das kann ich absolut unterschreiben. Bevor ich die erste Praxiseinrichtung bei Ustomed gemacht habe, hat mich der alte Uli Storz gezwungen, erstmal 500 Stunden in verschiedenen Praxen zu hospitieren und mir nur anzuschauen, wie man den Kugelstopfer richtig hält, was man mit dem Raspatorium macht, wie man die Schere richtig eindreht, wie man ein Raspatorium so an die Mitarbeiterin übergibt oder gereicht kriegt, ohne dass man sich den Handschuh kaputt macht. Und das sind die Sachen, die einen am weitesten bringen, sehe ich auch so. Kurzes Stichwort Fachkräftemangel. Das gab es 92 noch nicht so. Wie gehst du damit um?
Ich habe ja schon gesagt, in der ersten Folge, man muss selber ausbilden. Nicht nur jammern, sondern selber ausbilden. Und natürlich auch das Thema Quereinsteiger. Meine Frau hat über ihren Account es geschafft, wirklich tolle Leute als Quereinsteiger in die Praxis zu bringen. Und man kann die einarbeiten. Bei uns hauptsächlich jetzt an der Anmeldung, aber ich sehe das auch am Stuhl kein Problem. Wenn jemand was aus einer anderen Branche kommt, den kann ich an den Stuhl setzen, 5 Jahre später kann die dann eine Prüfung machen, so viel ich weiß, als Zahnarzthelferin, wenn sie es unbedingt haben will, dann darfst du noch Röntgen, dann kannst du, wir haben im Steri Fachkräfte, die dann Sterigutassistentin 2 gemacht haben, bei den Wollmarkers da und so, es geht alles, es gibt immer Mittel und Wege, die Leute zu finden. Wir haben einen Flyer bei uns ausliegen, dass wir Quereinsteiger suchen, wir sprechen die Leute direkt an, eine OP-Schwester, die in Langensteinbach jetzt als Wiedereinsteigerin ist, die fährt da eben 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurück, um dann 2 Stunden im OP zu stehen und Sachen zu machen, die sich total geändert haben.
Du, sag ich, kommen Sie doch zu uns. Ich war neulich im Kino und habe mir John Wick 4 angesehen. Das war ein Lander und da lief Kinowerbung von dir.
Ja, das ist jetzt so. Natürlich ist es nicht unbedingt zur Patientenakquise. Wir haben ja viel, in dem Ärztehaus laufen auch viel durch. Es ist eigentlich auch, in dem Kinofilm wird auch am Ende gesagt, dass wir Arbeitnehmer suchen und auch gerne Quereinsteiger. Ja, ne? Und das ist was, wo man dann sagt, okay, da hat man jetzt mal lokal, wo der eine oder andere sagt, ja, hör mal, das sieht gut aus, der Laden, dann gehe ich mal hin, guck mal, was da ist.
Ne? Ja, genau. Ist natürlich ein super moderner und sehr breit gestreuter Weg, dort an Mitarbeiter zu kommen. Fand ich ganz spannend, dass ihr das macht. Wir werden diesen Film, wenn das für dich okay ist, einfach mal am Ende dieser Podcast-Folge heranstellen, dass ihr euch mal angucken könnt, wie ihr das da gemacht habt. Ihr habt da einen schönen Imagefilm gemacht, zum Kleinen, der so anteasert, wie die Stimmung bei euch ist, wie es da aussieht, und fand ich ganz gut.
Im Medivicus Ärztehaus in Landau befindet sich die Zahnarztpraxis Kauberg. Topmodern und immer für Sie da. Wir sind ein Team aus Experten der allgemeinen Zahnheilkunde und den Fachbereichen Kieferorthopädie und Oralchirurgie. Alles unter einem Dach. Bei uns trifft Erfahrung auf modernste Behandlungstechnik. Wir lieben, was wir tun, weil uns Ihr Lächeln am Herzen liegt. Kauberg, Ihr Zahnarzt in Landau. Übrigens, wir suchen immer wieder Verstärkung. Alles über uns und Infos für Ihre Bewerbung online unter kauberg-landau.de.
Es ist ein Weg, wir probieren das. Und von mir hat es auch gemacht. Und dann sieht man ja, wie die Resonanz ist. Ne?
Ja, genau. Jetzt fallen mir noch 2 Stichworte ein, die mir wichtig sind zur aktuellen Situation. Das eine ist Inflation, das andere ist demografischer Wandel. Lass uns erstmal über die Inflation sprechen.
Jo.
Die macht es uns ja auch nicht leichter, ne?
Naja, aber dann ist wieder Preise erhöhen, hat noch nie nicht funktioniert. Das muss halt Gegenarbeit machen, die alle im Supermarkt und so. Und wenn du jetzt rechnest, früher hat eine Praxis so einen Effizienz gehabt von 30%, 35%, ne? Und jetzt hast du 10% Inflation plus 10% Preissteigerung bei den Materialien plus 10% Steigerung bei den Helferinnen.
Dazu musst du dich ja aber in den Bereichen auskennen. Du musst ja mitkriegen, dass die Handschuhe immer teurer werden, und du musst ja auch deine eigenen Preise kennen. Kennst du alle deine Preise? Wer macht bei euch die Preise?
Sag mal so, das sind alles Sachen, die dann delegiert werden, weil ich das schon nicht mehr schaffe. Das ist das Thema, was wir gesagt haben, mit abgeben. Man muss abgeben können, ne? Sonst wird das nicht funktionieren. Wenn ich an jeder Ecke renne, dann kann ich nur die ganzen Flächenbrände versuchen zu löschen, ob es jetzt Zoff ist im Team, ob es jetzt sowas ist, was kaufen wir für Handschuhe und so. Wir sind ja auch nur bei einem einzigen Unternehmen, und wir haben ja sehr hohe Umsätze bei uns mit fast 40 Angestellten, und dann habe ich einen Deal ausgehandelt. Da habe ich gesagt, pass auf, da gibt es dieses AERA, und ihr macht mir diese Preise und ansonsten, dann kriegt ihr natürlich ja mit Wartung gemacht für 10 Stühle, ne? Das ist alles viel Geld. Und er sagt, ihr habt gute Umsätze bei uns, ihr habt sichere Umsätze bei uns, aber ich habe keinen Bock, da in die ganzen Kataloge zu blättern, so waste of time, in der Zeit mache ich lieber meine Füllung oder mein Implantat. Und ich möchte einfach von euch, ihr sollt Geld verdienen, weil ihr seid ein gutes Dentaldepot, aber ich möchte jetzt nicht da am Ende des Tages drauflegen. Das ist die Nummer wieder mit den Saugnäpfen vom Octopussy hier an uns, ne? Die da alle ziehen. Da kann man hier oder da ein bisschen sparen. Aber das Material sind nur 9% vom Umsatz in der Standardpraxis. Da würde ich mich als Behandler nicht hinhocken, ganzen Tag Kataloge wälzen. Mhm. Das ist Blödsinn. Da soll er lieber 2 Füllungen mehr machen, dann kann er sich die Materialien auch leisten. Ne? Das ist also der Betriebswirtschaft. Ja, ich habe jetzt hier 15 Cent gespart oder den Ustomet, den habe ich jetzt um 4 Euro runtergehandelt bei dem Kugelstopfer. Ha, da habe ich aber, ne? Bei den 20 Stück macht es richtig was aus.
Ja, apropos Ustomed, die sind übrigens Sponsor dieser Folge hier mit Gerhard Wehrling hier. Also Dankeschön, wenn nichts mehr geht, frag Ustomed. Aber demografischer Wandel, da hat sich auch ein bisschen was getan. Ne? Jetzt merkst du das bei dir in Landau, dass die Zahnmedizin weiblicher wird oder wie ist das?
Ja, muss ich sagen, das ist so. Aber ich sag dir auf der anderen Seite, ich sehe ja viele. War jetzt eine Dame, die habe ich so ein bisschen betreut, die hat sich hinten bei uns in der Hinterpfalz niedergelassen und die war da zum Hospitieren, wir haben viel gesprochen und so und die geht da so ran und teilweise auch die Verträge, die sie gemacht hat, wo ich gedacht habe, oh, was da drin steht, da habe ich so ein bisschen gezuckt, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich war dann so der elterliche Coach, kann sie sagen, jetzt nicht mit Honorar, das ist einfach nur so, weil ich gedacht habe, ich helfe aber ein bisschen, nehme ja die Angst und gebe ihr ein paar Tipps und dann habe ich gedacht, eigentlich haben ja jetzt mittlerweile, darf ich das so salopp sagen in der Öffentlichkeit, die Frauen mehr Eier in der Hose wie die Männer. Ne? Nee, echt so, ist so. Die ganzen Frauen, die ich so kenne, die sich da niederlassen, die selbstständig sind, die sind Macher, die sind echte Macher. Und deshalb ist es für mich gar nicht schlimm, dass es da eine Feminisierung gibt, weil es ist, ich glaube, wir haben nur 10-15% von der Zahnärzteschaft im Moment, die überhaupt bereit ist, den Weg selbstständig zu gehen. Und dann ist es wurscht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, ist es egal. Das ist meine Einstellung. Aber die 10-15%, das sind die, die ich erreichen will im Prinzip.
Ja, also kann ich bestätigen. Jetzt, ich bin ja ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs und da tun sich einige Macherinnen hervor, die man, die Tolles auf die Beine stellen. Ich denke zum Beispiel an Dr. Lilly Qualen aus Niendorf bei Timmendorfer Strand. Die hat jetzt gerade ihr zweites Kind bekommen. Das erste ist auch noch nicht so viele Jahre unterwegs und die führt da im Alleingang ihre Praxis, hat halt irgendwie als jüngste Gründerin oder war die jüngste, die jene Praxis übernommen hat und die haut ihr Ding da durch, schafft das mit dem Familienleben gleichzeitig auch noch irgendwie zu organisieren und da musst du natürlich unfassbar tough sein und das würden wir Männer doch niemals auf die Reihe kriegen.
Ja, zumal wir auch keine Kinder kriegen können.
Ja, wir haben die Herausforderung da nicht, ne? Aber ich glaube, die da sind, also ich finde es beeindruckend und also erstmal großen Respekt hier an die Frauen und Ärztinnen dieser Welt, die dort jetzt unterwegs sind, sich zu gründen. Ne? Also schöne Grüße da draußen erstmal.
Ich sehe das bei den Vorträgen, weil du hast auch gefragt, wie das mit der Speaker-Karriere ist. Ne? Das ist, da sehe ich das mit den Vorträgen, dass es auch immer die klügsten Fragen sind, die kommen von den Frauen. Und das mit dieser Speaker-Karriere, da sagt man, ja, was ist das jetzt? Ist so.
Also für wen referierst du oder für welche Themen?
Es war einfach
dass wir so, dass, einen kleinen Einblick kriegen.
Also es ging los mit der Implantologie schon 92. Wir waren da in diesem Wolkenstein-Truppe aus der Friatec-Gruppe und dann habe ich dann zu dem damaligen Chef gesagt, Freimund Fitzeturm, Kollege Fitzeturm, gesagt, du Freimund, da müssen wir noch das und das machen und das und das machen. Dann hat er gesagt, weißt du was, Gerhard, dann machst du es gerade das nächste Mal. Und dann habe ich mich hingehockt und habe voll motiviert einen Vortrag vorbereitet mit Dias. Wir hatten da noch Dias. Ne? Ach, und dann muss man die so stecken. So ging das los.
Ja, warte mal, jetzt alle, die Dias nicht kennen da draußen, hier sind ja teilweise ja, Menschen, die sind erst 2000 geboren, die haben Dia noch nie gehört. Ein Dia ist wie so ein Mini-Röntgenbild, das man in so einen Projektor reinsteckt und das dann an die Wand geworfen wird als unbewegtes Schwarz-Weiß-Bild.
Oder Farbbild.
Und es waren sogar
Karussells.
Karussells
waren das. Das war noch schön. Aber die sind ja, wenn du auf dem Weg warst, ein Vortrag mal runtergefallen, dann lag alles auf dem Boden. Und die hatten ja eine halbe Stunde Pause. Und dann kam ja PowerPoint und dann kam Keynote. Und dann wurde es immer mehr. Und dann habe ich, was weiß ich, damals für Sirona viel gemacht, als es mit Zerik losging. In der Stuhlentwicklung war ich. Dann bei Vita habe ich ein paar Sachen mitentwickelt, das Anamic. Und also immer so Studien begleitet und als Beta-Tester und KOL dann gearbeitet. Aber immer nur so aus Freude, nicht weil ich jetzt auf der Bühne stehe. Natürlich macht es Spaß, Kommunikation, dir macht es auch Spaß. Die Vorträge hast du mal gesagt. das ist halt, was einen befruchtet. Du lernst unheimlich viele nette Menschen kennen außerhalb der Zahnmedizin. Sprich, deshalb kennen wir uns ja auch aus dem Grund. Und genau, das macht Spaß.
Wir haben uns beim Megagen-Symposium hier beim KISS in Kitzbühel war es, aber die Sommeredition, das war kurz nach Corona oder war das ja, sogar genau. In Corona? Die haben es also normalerweise im Winter, immer Ende Januar, glaube ich.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es auf dem Kitzbühler Ding.
Genau, die haben es im Juni gemacht, glaube ich.
Und dann bist du da immer unterwegs, lernst tolle, nette Kollegen, keine Frage. Und dann lernst du, es gibt ja Kollegen, die machen Laptop auf, halten ihren Vortrag, gehen weg und sind fort. Meine Frau schimpft immer und sagt, du machst immer was Neues. Also es geht ja immer weiter, neuer Fall, neues Material. So, die anderen machen immer nur, und dann sage ich, nee, nicht alle. Aber das ist dieser Trieb, den man dann hat, dass man sagt, ah, da habe ich jetzt wieder was aus. Ich habe mal, bin ins Labor, habe ich 4 Kronen präpariert. Und dann sage ich zu meiner Nichte, die Zahntechnikermeisterin, sage ich, mach mir mal bitte 4 aus Zirkon, 4 aus Lithiumsilikat, unverblendet, bemalt, 4 aus Lithiumsilikat, geschichtet, nochmal 4 aus Glaskeramik. Das darf man jetzt ja auch nicht sagen. Hat sie gesagt, haben sie dir ins Hirn geschissen? Hat sie gesagt, so wortwörtlich, da sagt, spielst du jetzt oder was? Ich sage, ich will wissen, welche besser ist. Da sagt sie, geht's noch? Willst du das jetzt ehrlich machen? Die war stinkesauer. Wir haben es gemacht, wir haben die 16 Kronen anprobiert und haben dann geschaut, so die Techniker, die Zahnärzte, die Mitarbeiter. Und dann habe ich, ja, das hier ein bisschen und da ist da ein bisschen. Wenn ich das auf einer großen Bühne zeige, dann ist der Zahn so groß wie eine Hauswand und alle, das Auditorium diskutiert immer. Aber niemand weiß, was die Besten waren. Weißt du, das sind so die Sachen, die mich dann so inspirieren und mache. Und der Patient hat irgendwann mal gesagt, nachdem er das alles anprobiert war, es wäre ihm eigentlich völlig wurscht, was wir einsetzen, sieht alles gleich aus. Dann sieht man mal wieder die Perspektive zwischen uns als Behandlern und was wir so denken. Und das sind so die Sachen, die mir Spaß machen. Da habe ich, wie gesagt, für Ebokla diese Brückenstudie mitgemacht. Und das mache ich so immer noch so nebenher. Ich habe auch einige Dissertationsarbeiten inauguriert und betreut mit Freunden von mir, die Professor an der Uni sind und so. Das ist einfach, das brauche ich. Ne? Das geht auch immer so weiter. Selbst wenn ich mal irgendwann nicht bohren sollte, werde ich das immer noch tun. Ne?
Du bist da umtriebig.
Aber ich sage dir eins, das sind 1,5 Millionen gewesen.
Was jetzt?
Die Fortbildung, die ich gegeben habe, sind 1,5 Millionen gewesen.
Du hast 1,5 Millionen Fortbildung gegeben?
Nein, 1,5 Millionen Euro habe ich ausgerechnet.
Entschuldigung, jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist das, was ich nicht verdient habe, weil ich Fortbildung gegeben habe.
Ach so.
Ja, ich mache es ja seit 1992. Wenn du die Vorbereitungszeit rechnest, wenn du überlegst, was du in der Zeit arbeiten würdest, dann hat mich das 1,5 Millionen gekostet. Und das ist das, was ich den Kollegen mitgebe. Wenn du das nur machst, weil du jetzt hier Spaß hast, hast du ein geiles Hobby, aber du musst wissen, das kostet dich Geld. Und weil es gibt nicht die Honorare, das ist nur annähernd, das widerspiegelt. Und die Cleveren sind die, die auf die Vorträge gehen, ziehen sich die Informationen raus und setzen es zu Hause um. Die sind dann viel cleverer.
Man muss da ja auch ganz klar betrachten, der Vortrag, der geht dann eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht auch mal 2 Stunden oder so. Was die im Auditorium, die das so konsumieren und genießen, oh, der macht das ja rhetorisch toll hier und der erzählt mir ja tolle Sachen, was sie ja nicht sehen, dass du für diese 2 Stunden da 2 Wochen Vorbereitung hattest und dann vielleicht sogar nochmal
mit tausenden Bildern oder 30 Jahre Erfahrung da drin hängt. Ich habe jetzt bei der Landeszahnarztkammer in Hamburg neulich einen Vortrag gemacht im Rahmen des Curriculums, des digitalen Curriculums. Und es ging Freitag und Samstag, 12, 14 Stunden waren das. Da war ich ein bisschen blöd, weil da waren teilweise am Freitag Leute da, die Samstag nicht da waren, umgekehrt. Und ich habe ja viele Bilder drin, erkläre viele Fälle und so weiter. Und dann habe ich angeboten, ja, ich kann ja da ein Video-Handout machen. Das habe ich dann gemacht. Die haben mich dann immer angemahnt, ja, wo bleibt denn unser Handout? Weil wenn ich denen nur die Bilder schicke, haben sie nichts davon. Dann habe ich ein Video-Handout gemacht. Es ging 1:45. Wir beide reden ja relativ schnell. Ne? Das heißt, du kannst dir vorstellen, die müssen halt irgendwie gucken, jetzt wie auch bei dem Podcast hier, dass die Leute die Geschwindigkeit rausnehmen. Also deine Podcasts höre ich immer mit 1,5 oder mit 2 schneller. Aber ich glaube, vielleicht kann man es auch ein bisschen drosseln. Und so müssen die das
also
dann
hier
auch
machen. Hier müssen wir auf jeden Fall drosseln. Also ich empfehle, optimale Geschwindigkeit ist 0,7 für Gespräche mit Gerhard immer. Habe ich schon
wissenschaftlich halt
aufgearbeitet.
Maximum an Informationen pro Zeiteinheit.
Großartig. Ja, spannend. Also das ist die Zahnmedizin heute. Haben wir noch irgendeinen Punkt vergessen oder sind wir jetzt schon up to date?
Das Thema Praxisverkauf ist jetzt, das war das, was wir schon besprochen haben, dass das im Moment, jetzt hat es ein bisschen schwieriger. Früher war das kein Thema, heute ist es ein Riesenthema. Ne? und stelle ich vorher die Praxis auf, investiere ich nochmal oder mache ich, ich habe da auch in diesem Word-Dokument, was ich dir geschickt habe, habe ich die Möglichkeiten des Praxisverkaufs.
Das packen wir in die Shownotes, ich glaube in den Shownotes der ersten Folge ist das, glaube ich, mit drin, weil ja, da hatten wir schon
da, gesagt. Und da steht dann drin, was ein Verkäufer für Möglichkeiten hat, eine Stiftung, dann dieses Vater-Sohn-Konzept, dass er ja, das erstmal...
Warte mal, aber da wollen wir, glaube ich, in der dritten drüber sprechen. Also das, ja, genau. Das habe ich für die Zukunft vorgesehen. Da geht es um die Alternativen zur Selbstständigkeit oder beziehungsweise nicht die Alternativen, aber welche Modelle man in Zukunft
noch gibt, ne?
Angehen okay. kann, genau, dann wird es darum gehen, eine neue Möglichkeit aufzutun, die, wenn ich es richtig verstanden habe, die du entwickelt hast, eine Alternative zu den klassischen gängigen Modellen. Und ja, und generell schauen wir uns natürlich an, wie die Zahnmedizin der Zukunft aussieht, wie sich das mit KI entwickelt und ganz wichtig, wie ich meine eigene neue Praxis, das ist ja der Gründer-Podcast, wie ich die auf die Zukunft vorbereiten kann. Mhm. Und ja, darum geht es in der dritten Folge mit Gerhard Werling im Queen's Zahnmedizin Podcast. Bevor wir rausgehen, nochmal ein, pack nochmal bitte einen Song auf die Liste.
Ja, okay, also der Song, der hier ist, würde ich gerne Ten Sharp nehmen. Das war so ein One-Hit-Wonder. Mhm. Der heißt You.
Also aus den 80er, 90er.
Ja, so die Idee, die Themen ist. Und den gibt es auch unplugged. Und der hat da so eine Stelle, die heißt Shining Star. Mhm. Und das ist für unsere Ellie.
Ah, oh, schön. Ja, das nehmen wir hiermit auf. Hört mal rein in die Queens und die heißt nur Sons of Dentist für die Playliste. Hey. Ten Sharp mit You in der wunderbar romantischen Unplugged-Version. Gerhard, wir sehen uns gleich wieder. Ihr da draußen, kommt gut an.
Ich danke dir bis hier erstmal, ne?
Ja. Das war doch mal wieder super spannend. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast. Besuch mich auf Instagram, LinkedIn oder auf unserer Website zahnarzt-neugründung.de. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Zu guter Letzt ein Dank an die Firma Ustomed Instrumente. Wenn nichts mehr geht, frag Ustomed.